Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart und heute gibt's mal wieder ein Interview. Zu Gast haben wir diesmal jemand ganz Spezielles und zwar Jan Wirth von Shock Department. Und Jan hat vor einigen Monaten unser neues Deutsche Plus Logo und unser Podcast Cover erstellt. Wie wir auf Jan aufmerksam geworden sind, das erzähle ich gleich auch im Podcast, deswegen will ich jetzt an der Stelle nicht zu viel vorwegnehmen. Aber es hat auf jeden Fall mit Masimoto zu tun, so viel kann ich schon verraten. Denn Jan ist seit Jahren in der Deutschrap-Szene vernetzt und hat schon einige ikonische Deutschrap-Cover kreiert und über zwei davon sprechen wir heute im Detail. Einmal sprechen wir über Materia zum Glück in die Zukunft, dieses legendäre Materia-Album mit dem riesigen Kopf auf dem Cover. Das Cover hat sogar dafür gesorgt, dass Joko und Klaas sich bei Shock Department damals gemeldet haben und auch so einen Kopf gebastelt bekommen haben wollten. Und dann haben wir auch noch das Cover von Megalo Endlich Unendlich mit dabei, mit diesem großen M aus Holz und mit einer Anamorphose. Was das genau ist, erfahrt ihr im Interview. Deswegen viel Spaß, freut euch auf richtig, richtig, richtig coole Hintergrundstories und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
Werbung. Leute, es gibt neue Drinks von 9 Mile und Lennart und ich waren mehr oder weniger an der Entstehung beteiligt. Und zwar spreche ich von den Premixes. Das sind Ready-to-Drink-Mischgetränke. Und als wir beide in Paderborn die Kollegen und Kolleginnen von 9 Mile besuchen waren, kam auf einmal jemand rein mit einem Tablett und da waren ganz viele kleine Tests drauf von pinken Getränken. Wir haben probiert und haben gesagt, wow, Grapefruit. Und es hat damals schon richtig geil geschmeckt. Jetzt haben sie das Ganze noch weiter verfeinert und wir haben die 9 Mile Vodka Pink Rush. Das sind 330 Milliliter Dosen mit einem fertig gemixten Drink für eure nächste Party oder wo auch immer ihr hingeht.
Ja, und es gibt aber nicht nur Pink Rush, sondern es gibt auch noch 9 Mile Pornstar Martini, also Wodka Maracuja Premix. Bin ich maximal Fan von in letzter Zeit, weil es für mich eine erfrischende Variante ist, wie man Wodka noch so mischen kann. Also 9 Mile hat sich hier wirklich was Besonderes überlegt. Drinks, die man sonst nur in der Bar bekommt, jetzt auch easy to go in der Dose. Das Ganze findet ihr entweder im Späti eures Vertrauens, haltet mal die Augen offen, oder im MBG Amber Room, also online, könnt ihr euch beide Sorten bestellen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann gibt es das Ganze sogar als Bundle mit jeweils 6 Dosen von Pink Rush und 6 Dosen von Pornstar Martini. Den Link zum Shop findet ihr in den Shownotes unter mbg-amberroom.com, könnt ihr das Ganze finden. Und jetzt geht's los mit dem Deutschrap Plus Podcast. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Ja, heute ist Jan Wirth von Shock Department zu Gast bei uns im Podcast und Jan macht Grafikdesign, erstellt unter anderem Albumcover, aber auch Podcastcover und so nämlich auch unser neues Podcastcover mit dem goldenen Deutschrap Plus Ring. Schön, dass du heute hier bist, Jan.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und das Interesse. Ich bin voll gespannt, was mich erwartet. Ich mache nicht so oft Interviews.
Ja, du hast ja nicht nur unser Podcast-Cover erstellt, sondern allgemein Deutsche Plus einen ganz neuen Anstrich gegeben, also neue Wortmarke, neues Logo und so, sodass wir unseren ganzen Instagram-Auftritt auch ganz neu gestaltet haben. Es soll aber jetzt heute gar nicht so viel um unser Podcast-Cover und unser Logo gehen, sondern eigentlich vielmehr darum, welche Albumcover im Deutschrap du schon designt und erstellt hast. Und um da ein bisschen reinzukommen, vielleicht mal so die Geschichte, wie wir überhaupt in Kontakt getreten sind. Das hat eigentlich alles damit begonnen, dass wir Anfang des Jahres im Januar Masimoto bei uns mit dem Podcast, also einen neuen Song von Masimoto mit dem Podcast hatten. Masimoto hat ja dieses Jahr sein letztes Album rausgebracht, Keine Intelligenz. Und ich weiß noch, ich war richtig fasziniert von diesem Cover und hatte dann auf Insta kommentiert, irgendwie sowas, wer hat das erstellt? Und dann war relativ schnell klar, okay, Shock Department und hab das auch Sherwin gezeigt, dass mich dieses Cover irgendwie so beeindruckt und Sherwin war auch Feuer und Flamme. Und so ist überhaupt dieser ganze Kontakt entstanden, ja.
Ja, vielleicht vorweg, bevor ich kurz was zu dem Entstehungsprozess vom Keil Intelligenz Cover sage, es ist natürlich immer eine Teamarbeit so, ne? Also ich mache die Projekte nie alleine, es sind immer mehrere Leute dran beteiligt und genau das ist ja auch das Spannende und Inspirierende daran halt, ne? Dass man zusammen Ideen-Ping-Pong spielt und Sachen entwickelt, auf die man so alleine vielleicht gar nicht gekommen ist. Und so war es halt bei dem Keine Intelligenz-Projekt auch so. Es gab halt, als ich zu dem Projekt dazugestoßen bin, bereits eine, ja, ich sag mal, eine große Erzählung zu Masis letztem Album. Ja, das war so Masis Zeit auf der Erde, auf dem blauen Planeten geht zu Ende. Die Menschheit ist dem Untergang geweiht, künstliche Intelligenz, Kriege, Klimaveränderung, ja, der Mensch ist verloren und dabei, sich selbst abzuschaffen. Und Masis letztes Album ist so eine Art letzter Gruß oder eine Verabschiedung an die Menschen, bevor Masi halt in seine Heimat, dem grünen Stern, zurückkehrt. Ja, und nun bestand halt die Aufgabe des Kreativteams darin, diese Geschichte, diese Erzählung in ein Bild, in ein Cover zu bringen. Und die Idee, die sich da am Ende durchgesetzt hat, hatte den Arbeitstitel Remover-Koffer. Mhm. Und ich war halt schon lange immer total fasziniert von der Optik von Remover-Koffern. Ich hatte mir da sogar mal so eine kleine Ausstellung angeguckt, die fand ich super inspirierend, weil diese silber funkelnden Koffer, die ja wahrscheinlich jeder so kennt, halt immer so eine Patina bekommen, ne? Die sind dann irgendwann total zerbeult und zerkratzt und ganz häufig halt auch so beklebt, so wild beklebt sie erzählen quasi so eine Geschichte einer Reise, ja, also von all diesen Destinationen, auf denen sie gewesen sind, halt so, ne? Man muss sich so einen Koffer nur angucken und es tun sich total viele Bilder im Kopf auf. Das fand ich immer schon total spannend und irgendwie habe ich so da, als ich diese Geschichte von Masi bekommen habe und es um die Reise von Masi ging, um seine Zeit auf der Erde, ja, und die da dokumentiert wird mit diesem Album als letzten Gruß, bin ich halt auf diese Kofferidee gestoßen, ne? Und haben dann quasi das auch umgesetzt im Cover, also Masimoto in seinem chromfarbenen, silbernen Raumschiff in Gehirnform, ja, fliegt zum grünen Stern und dieses Raumschiff ist halt beklebt mit Stickers aus dem Masi-Kosmos, ne? Das sind natürlich das Masimoto-Logo, das ist Green Berlin und wir haben das dann noch auf die Spitze getrieben und haben gesagt, jeder einzelne Song, der ja auch eine Geschichte erzählt von ihm mit seinem Blick auf die Menschheit, bekommt halt auch nochmal einen eigenen Sticker, ne? Und so ist das eine sehr individuelle Geschichte geworden und diese Sticker wurden dann auch in den Single-Covern weiterverarbeitet, ne? Also in den Auskopplungen des Albums gab es dann immer Ausschnitte dieses chromfarbenen Gehirnraumschiffs mit dem jeweiligen Sticker. Mhm. Das war so die Entstehungsgeschichte zu dem Keine Intelligenz-Album, ja.
Ja, sehr cool, sehr cool. Wie ist es denn generell so? Also, wenn du, das hört sich jetzt so an, wenn du an die Stellung von einem Albumcover rangehst, dann ist schon auch das Anhören aller Lieder, also du hörst das Album dann schon im Gesamten einmal durch, damit das überhaupt funktioniert, oder?
Natürlich, zumal man sagen muss, es ist oft auch so, dass das Album als Ganzes so noch nicht existiert. Aber man wird schon sehr früh mit in den Prozess einbezogen, was ich unglaublich wichtig finde. Das heißt, man hat es vielleicht noch mit Rough Mixes zu tun oder mit Demosongs. Es steht auch noch keine absolute Abfolge der Tracks jetzt in der Reihenfolge und sowas. Aber man bekommt schon mal eine sehr gute Idee von dem, was da passiert. Und neben der Musik sind natürlich Gespräche mit den beteiligten Personen unglaublich wichtig. Also ob das dann die KünstlerInnen selber sind oder die Bands sind. In dem Fall natürlich auch das Feedback von Martin, von Masimoto, ist essentiell. Also wie ist das Album entstanden? Wo war die Inspiration? Wo soll die Reise hingehen? Ja, all diese Sachen sind natürlich total wichtige Infos für den Kreativprozess. Ne? Aber natürlich, die Musik auch, wobei das, wie gesagt, immer so eine Sache ist. Oft passieren die Dinge parallel. Es ist dann nicht so, dass das Album schon komplett fertig ist und einem vorgesetzt wird und hier, jetzt machen wir ein Bild dazu, sondern man ist dann natürlich schon, weil die Prozesse natürlich auch alle so eine gewisse Zeit brauchen, schon sehr früh mit involviert.
Ja, genau. Also das habe ich nämlich dann gefragt, so, dass ja sehr häufig schon ganz früh irgendwie das Cover, das Artwork stehen muss, damit auch in die Produktion gegangen wird. Aber zu dem Zeitpunkt kriegt man ja häufig auch mit, dass Rapper eigentlich schon ihre erste Single raushauen, bevor das ganze Album fertig produziert ist, so vom musikalischen her. Und dann stelle ich mir das, habe ich mir das ein bisschen schwierig vorgestellt. Aber ja, wie du sagst, ne, man kann in die Rough Mixes reinhören. Und dann, als dann der Kontakt zu dir zustande kam, über Instagram dann auch erst und dann der erste Call feststand, dann war ich natürlich auch auf der Website von Shock Department und hatte gesehen, dass du auch das legendäre Cover zu Zum Glück in die Zukunft von Materia da mit dran gearbeitet hast. Und du hast mir dann in dem Call erzählt, wie es dazu kam, und das war bei mir auch so ein Moment, wo ich so dachte, so, ey, Jan ist der Richtige für unser Podcast-Cover, weil ich bin zu dem Zeitpunkt immer davon ausgegangen, dass dieses Materia Zum Glück in die Zukunft-Cover, dass das irgendwie eine Computeranimation ist, und vielleicht kannst du da ein bisschen drüber sprechen, was da der Hintergrund dazu ist, wie das entstanden ist. Also vielleicht auch mal für die Zuhörer, ne, da man sieht Materias Kopf auf so einem Sandsteinweg und im Hintergrund dann ja den Horizont mit einem strahlenden Himmel auch. Und legendäres Album auch. Also 2010 ja schon erschienen, hat Materia, glaube ich, auch so eine gewisse Art Durchbruch geschafft mit. Da waren ja Lieder drauf wie Endboss, Verstrahlt, Materia Girl. Und ich glaube, viele, viele Leute kennen dieses Cover, weil das sehr im Kopf geblieben ist.
Ja, also absolutes Klassikeralbum, total toll. Ich bin sehr froh, dass ich da meinen Teil zu beitragen konnte. Und es ist auch eine Geschichte, die für mich sehr einen sehr besonderen Stellenwert hat, sage ich mal, weil das auch mein erstes richtiges Artwork war. Also das 2010 war die Zeit, als mein damaliger Partner Tobi und ich gerade mit der Uni fertig waren, und wir hatten uns so ein kleines Ladenbüro in Friedrichshain gemietet. Wir haben das Ding irgendwie Zentrale immer genannt, so 3-Fragezeichen-Style und was dann irgendwann auch so einfach aus der Not heraus zu unserem Studionamen geworden ist, unter dem wir dann, ja, 10, 11 Jahre oder sowas zusammengearbeitet haben als Zentrale. Und Zum Glück in die Zukunft war, wie gesagt, so der erste große Job für uns, den wir gemeinsam bearbeitet haben, und auch so das erste richtige Artwork. Hier gab es irgendwie auch einen Arbeitstitel Digitanalog. Ja, also es ging so um die Schnittstelle zwischen der digitalen und der analogen Welt. Diese Analogie hatte sich so abgeleitet auch aus der Produktion des Albums, wo halt eben auch viele digitale Produktionselemente auf analoge gestoßen sind. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass es so den Wunsch des Labels 4Music gab, dass irgendwie der Künstler auch auf dem Cover stattfinden soll, ne, weil geht um Bekanntheitsgrad und so weiter und so fort. Und das ist immer so ein Moment, wenn so das heißt, so ein Künstler oder Künstlerin muss aufs Cover sein, immer so, okay, das ist gleich schon so eine Limitierung. Und ich glaube, mit dem Cover haben wir dann ganz guten Kunstgriff gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, wie da die Assoziationskette bei uns war, also bei meinem Partner Tobi und mir, wie wir auf diesen 3D-Kopf gekommen sind. Ich weiß nur, wir waren beide mega fasziniert von Papercraft, also so Modellen, die aus Pappe und Papier gebaut sind. Und damit wollten wir sowieso was machen. Ich glaube, das war noch aus dem Uni-Kontext, dass wir da mal drauf gestoßen sind. Und wir hatten dann halt damals Martin eingeladen, so unser Friedrichshainer Studio. Und wir haben ihn halt, wir haben seinen Kopf von allen Seiten fotografiert, also auch von unten und von oben und alles, also wirklich komplett, um halt eine 3D Map zu erstellen, die wir dann halt auf ein 3D-Modell von seinem Kopf drauf gemappt haben. Ne? Und es gab halt irgendwie so eine Software, die wir entdeckt haben, die das Ganze dann überhaupt erst möglich gemacht hat. Die nannte sich Papercura. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich habe die seitdem auch nie wieder verwendet. Ich glaube, wir brauchten sogar noch einen Windows-Simulator, um das Ding irgendwie zum Laufen zu kriegen. Was die gemacht hat, ist das bemappte 3D-Modell von Martins Kopf ausgegeben als Schnittbogen. Ne? Also so wie so einen Bastelbogen, muss man sich das dann halt vorstellen. Und das haben wir gemacht, und dann haben wir halt diesen Kopf zusammengebaut. Ich sag mal, ohne Übertreibung, bestimmt 2 Wochenenden damit verbracht, diesen Kopf da irgendwie zusammenzuschnippeln. Es ging auch megamäßig in die Hose. Also der erste Kopf, der haben wir irgendwann das Handtuch geschmissen, der war viel zu detailliert. Also wir waren total überambitioniert in unserer Herangehensweise. Ne? Also die ganzen Details auf dem Kopf, da im Auge und so weiter, weiß ich noch, wie wir da stundenlang dran rumgeschnippelt haben mit Cutter und was und geflucht haben ohne Ende und irgendwann gesagt haben, nee, komm, vergiss es. Also wir sind nochmal zurück auf Start, haben nochmal ein neues 3D-Modell gebaut, was viel reduzierter war, haben das dann ausgegeben und dann hat es endlich geklappt. Und wir hatten halt auch aus unserer Unerfahrenheit begründet, der Plattenfirma überhaupt nicht gesagt, was wir da vorhaben. Also wir haben es einfach gemacht und ich kann mich an so ein mega geiles Meeting erinnern, als wir dann halt so mit so einem großen Umzugskarton da in den Raum reinmarschiert sind, weil wir irgendwie so stolz wie Oscar waren, diesen Karton aufgemacht haben und dann halt diesen fetten, maten Papierkopf da rausgeholt haben. Und ja, Gott sei Dank haben es alle sofort gefeiert. Und jeder wollte den auch mal aufsetzen und so weiter und so fort. Und dann ging es halt eigentlich nur noch darum, wie kriegen wir das Ding jetzt nach Alicante, ohne dass es komplett zerfällt. Das war nämlich der Ort, wo dann der Fotograf Paul Ripke das Albumcover geschossen hat. Das heißt, bei dem Shooting waren wir nicht mit dabei. Da konnten wir halt nur halt Moodboards erstellen und Ideenskizzen mit reingeben, wie wir uns das vorstellen. Und am Ende war das natürlich auch wieder ein Auswahlprozess in einem Team. Es gab mehrere Motive und Gott sei Dank hat dieses Motiv das Rennen gemacht. Wie gesagt, ich fand es einen tollen Kunstgriff. Martin ist auf dem Cover, aber irgendwie auch nicht. Und es trifft natürlich genau diesen Spagat zwischen der digitalen und analogen Welt, weil wir zeigen ein 3D-Modell, ein digitales 3D-Modell, das aussieht wie aus einem Computerspiel, aber es ist halt echt gebaut aus Papier, aus Pappe halt so, ne? Und vielleicht noch abschließend zu dem Artwork oder zu dem Cover. Das war eigentlich so der Job, der mir überhaupt erst den Begriff Artwork offenbart hat. Also da habe ich überhaupt erst verstanden, was ein Artwork überhaupt ist. Es ist nämlich viel mehr als nur ein Plattencover. Ne? Also es ist halt wirklich dieser komplette Kosmos um so eine musikalische Veröffentlichung herum. Ja, da gehören ganz viele Dinge dazu. Ne? Neben dem Plattencover gibt es da eben auch noch so Single-Veröffentlichungen. Da gibt es dann natürlich die ganzen verschiedenen Formate, eine Vinyl, eine CD. Dann gibt es vielleicht noch ein digitales Booklet. Dann sind die natürlich die ganzen Social-Media-Sachen mit den Release-Grafiken und so weiter. Das streckt sich dann halt noch nach dem Release noch weiter in die Tour-Grafik, ins Merchandising und so weiter. Also man baut wirklich so eine komplette Welt auf, ne? Und das hatten wir damals halt auch in unserer Unerfahrenheit noch komplett unterschätzt und haben da viele Nächte, glaube ich, so durchgerockt. Und deswegen finde ich das aber auch so einen unglaublich wertvollen Job oder wertvolles Projekt, weil es für uns eben ganz viele Erfahrungswerte gebracht hat und natürlich auch in der Folge, muss man sagen, dadurch, dass Martin damit halt auch so erfolgreich geworden ist mit diesem Cover, uns so viele Türen geöffnet haben, hat. Und ich kann mich zum Beispiel noch an einen Anruf erinnern, der einige Zeit später klingelte das Telefon bei uns im Studio, das war mindestens ein Jahr später, und es war das Management von Joko und Klaas und die hatten uns gefragt, ob wir nicht auch so einen Papierkopf bauen wollen, weil die hatten irgendwas vor für eine Show. Ich glaube, damals ging es um einen Boxkampf. Die wollten mit diesen Papierköpfen einen Boxkampf machen. Und was soll ich sagen? Also wir haben dankend abgelehnt. Also wir fühlten uns natürlich sehr geehrt, dass die den Weg dazu uns gefunden haben über dieses Cover. Aber wir haben gesagt, wir bauen nie wieder einen Papierkopf. Also das reicht. Wir hatten es gemacht. Und es war toll, aber das hat dann auch gelangt, genau.
Das wären ja sogar 2 gewesen dann.
Das wären sogar 2 gewesen. Und ich sag mal, hätten wir nicht da irgendwie alle Kumpels irgendwie mit Pizza und Bier bestochen, gestochen damals, hätten wir es auch timingtechnisch nicht umsetzen können, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist auch neben dem Kopf gab es auch noch ganz viele andere Items, neudeutsch. Also es gab noch so Tapes und Mics und weiß ich was alles, sowas wie aus Papier gebaut haben. Also so lauter Dinge, die auch noch verwendet werden sollten fürs Artwork, aber letztendlich gar nicht so viel zu sehen waren halt so. Ne? Aber es war viel Bastelei, ja, was total Spaß macht. Ne? Also auch mal vom Computer wegkommen und Sachen zu bauen.
Mega. Wie groß war dieser Kopf? Also wenn man sich den so bildlich vorstellt?
Ja, wir hatten den, genau so konzipiert, dass man ihn sich aufsetzen kann. Ne? Das heißt, die Öffnung unten am Hals war ungefähr so Kopfumfang groß. Ne? Also das war, wen das wirklich interessiert und wer das mal in Relation sehen möchte, bei YouTube einfach mal, ich glaube, es ist das Endboss-Video. Mhm. Ja, bin mir ziemlich sicher, es ist das Endboss-Video von Materia. Da sieht man den Papierkopf live in Action.
Cool.
Auf den Schultern.
Ja, wenn wir mal auch ein paar Postings dazu machen, wollte ich dich eh schon fragen, ob du mir da ein bisschen Material schicken kannst, dann kann man das auch auf Instagram ein bisschen mitverfolgen. Mega. Und wie habt ihr den am Ende dann an den Strand bekommen, nach Spanien?
Ich glaube, Paul Ripke hat da irgendwie eins von seinen Fotografen-Flightcases leer geräumt für den Kopf und hat den irgendwie in diesem Koffer dann mit reingenommen. Ne? Ja. Also er war schon sehr, ich sag mal, labil. Ne? Also es überstand zwar schon so aus etwas dickeren Karton, aber jetzt so einen ordentlichen Schlag oder sowas hätte der jetzt, also jetzt, wenn man ihn jetzt einfach nur mit als Aufgabegepäck unterwegs mitgenommen hätte, dann hätte der das wahrscheinlich nicht überlebt. Wir hatten aber auch am Ende 3 Köpfe davon gebaut. Also von dem Finalen gab es, glaube ich, 2, 3 Köpfe, die auch auf der Bühne verwendet worden sind und für Videoshootings, etc. Die hatten halt nur eine geringe Halbwertszeit, ne, aufgrund der Materialität. Aber es gab mehrere Köpfe von diesem Modell. Aber das war's. Nie wieder weitere Papierköpfe.
Krass. Das war ja auch dann, das war der Startschuss, oder? Für eure Zusammenarbeit dann, dass du auch mit Materia dann ja jetzt über Jahre hinweg, wir haben am Anfang drüber gesprochen, jetzt auch Masimoto-Cover erstellt hast. Und die erste Zusammenarbeit war aber wirklich zum Glück in die Zukunft mit Materia.
Richtig, das war, also das erste Materia-Album war zum Glück in die Zukunft. Kurz danach kam dann Grüner Sand von Masimoto. Mhm. Und ja, das ist, also ist unfassbar. Ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir so lange mit Martin zusammengearbeitet haben und das noch tun. Das ist ganz toll. Also das ist was ganz Besonderes, ist in der Form in meiner Arbeit auch. Also natürlich gab es einige KünstlerInnen, für die ich auch mehrere Artworks gestaltet habe, aber so über so einen langen Zeitraum, also weiß ich, 14 Jahre jetzt oder sowas, das ist schon was Besonderes, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass man sich, ja, dass das, wie du sagst, was Besonderes ist, weil auf der anderen Sicht kann ich mir auch vorstellen, dass, ne, als Rapper dass man auch mal einen, ja, Abwechslung braucht bei der Covergestaltung und einfach neue Inspo haben möchte und so. Das heißt, es ist ja wirklich eine Ehre, dann so lange zusammenzuarbeiten und spricht dafür, dass es ja gut funktioniert. Was es mir gerade aufgefallen ist, als du gesagt hattest, damals bei Zum Glück in die Zukunft, war die eine Anforderung eben, dass Materia auch auf dem Albumcover mit drauf sein soll. Und da habe ich gerade ein bisschen im Kopf, bin ich durchgegangen und kann es sein, dass Materia, Masimoto Album, beides, dass es sehr selten vorkommt, dass er mit drauf ist? Also, ne, du hast gerade Grüner Samt angesprochen, Zum Glück in die Zukunft 2 ist er ja auch nicht mit drauf, sondern dann Kinder, ne, die so eine Steinschleuder in der Hand haben.
Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt, mir ist dieser, sehe ich genauso. Also ich müsste jetzt auch noch mal alle Cover durchgehen, aber ich glaube, es gab auf jeden Fall, und das gehörte vielleicht auch noch mit dazu, von diesem Artwork-Kosmos, den ich gerade beschrieben habe, es gab halt zum Beispiel Single-Cover für Verstrahlt, kann ich mich erinnern, da war auf jeden Fall Martin auf dem Cover und ich glaube auch auf den anderen Single-Covern war er vertreten. Insofern hat man die Plattenfirma an der Stelle auch wieder abgeholt. Mhm. Ja, so, und das ist, wie gesagt, auch kein ungewöhnlicher Wunsch. Ich der ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Man möchte da irgendwie ein Gesicht zu geben. Aber genau, bei Martin ist es dann in der Folge nicht so gewesen. Bei Masimoto auf gar keinen Fall.
Ja.
Und bei Materia auch nicht so, soweit ich das jetzt gerade überblicke.
Hat das einen Grund?
Nee, also was heißt ein Grund? Das ist, ich will auch gar nicht sagen, dass man das nicht toll umsetzen kann, KünstlerInnen oder Bands oder Gruppen auf dem Cover darzustellen. Auf gar keinen Fall. Ich finde es nur, wenn es halt von Anfang an so als Wunsch im Raum steht, so manchmal so, ich bin da gerne noch viel freier. Und wenn es eine coole Umsetzung gibt, das zu tun, dann ja, go for it, warum nicht? Ne? Aber wenn das schon so eine Bedingung ist, dann finde ich das immer so leicht beengend
im Kreativprozess. Kann ich mir vorstellen. Dann lass uns mal noch über Megalo sprechen. Der hatte 2013 sein damals zweites Soloalbum rausgebracht, war damit auch super erfolgreich, ist in die Top 10 gegangen auf Platz 9. Das Album heißt Endlich Unendlich. Es sind auch Features von Max Herre, Samy Deluxe oder eben auch Materia mit drauf. Und dieses Cover zeigt ja zwei Holzdreiecke nebeneinander, die quasi das M für Megalo darstellen. Und du kannst ja ein bisschen mehr darüber sprechen, was die Bedeutung von dem Cover ist, auch in Kombination mit dem Albumtitel und wie das Ganze entstanden ist.
Gut, ich versuche es mal zusammenzukriegen. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, und initial gab es ein großes Kickoff-Meeting bei der Plattenfirma Nesola. Die sind im Universal-Gebäude gewesen damals. Waren mindestens 15 Personen anwesend, die alle unterschiedliche Funktionen hatten. Also neben dem Label und dem Management waren auch noch Videoproduktionsfirmen eingeladen. Und auch ein Fotograf anwesend, natürlich der Künstler Megalo und mein Kollege Tobi und ich halt als Grafiker. War eine große Runde, und solche Meetings sind, wie ich anfangs schon erwähnt habe, halt total wichtig, ne? Also dieser Input, den man sich da abholen kann, die Fragen, die man da stellen kann, und den Blick hinter die Kulissen, den man da bekommt, den finde ich persönlich unglaublich wichtig, um konzeptionell zu arbeiten halt, ne? Also da war was sind Megalos Gedanken dazu? Was hat ihn inspiriert? Daraus formt sich dann halt so eine Art Grafik-Briefing halt auch. Ne? Und damals standen halt so Schlagworte im Raum wie ikonografisch, episch, mystisch. Soll aber auch handgemacht sein, es soll authentisch oder real sein, ja. Und hier kann ich mich erinnern, gab es so den ausdrücklichen Wunsch, und ich glaube, der Künstler selber hatte den formuliert, der Künstler soll nicht aufs Cover kommen. So. Also das war damals dann schon geklärt. Ja. Vielmehr ging es darum, halt irgendwie auch so eine Art Logo oder Symbol zu entwickeln halt, ne? Und es gab natürlich diesen unglaublich starken Albumtitel, Endlich Unendlich, ne? Und darüber kam halt auch die Inspiration. Also diese Figur, die man auf dem Cover sieht, diese Holzfigur, die ist inspiriert von einer unmöglichen Figur vom Künstler Roger Penrose. Und der hat eine sogenannte Penrose-Dreieck. Das kennt man vielleicht auch, ne? Das ist so ein Dreieck, was so drei Balken zeigt, die jeweils in einem rechten Winkel zueinander stehen, aber dennoch miteinander verbunden sind. Ja, also das Ding ist total krass. Das verstößt gleichzeitig gegen ganz viele Gesetze der Geometrie, ja, also ein Mega-Ding, und das fanden wir total spannend, und eben, man hat jetzt schon ein Dreieck, und wenn man so überlegt, ein M ist ja eigentlich irgendwie auch, hat ja auch so eine Dreiecksform drin, wenn man zwei Dreiecke zusammenschiebt, hat man irgendwie schon ein M für Megalo, und so sind wir irgendwie auf diese Figur gekommen, aber dann war uns halt eben wichtig, okay, wie, und das war, glaube ich, der spannende Knackpunkt, wie bekommen wir jetzt diese unmögliche Figur, die eigentlich gar nicht existieren kann, wie bekommen wir die in Realität? Wie machen wir die real? Wie machen wir die authentisch? Ja? Und dann haben wir da auch viel rumgebastelt, kann ich mich erinnern, und sind über, und das war auch noch so ein Ding, da kann ich mich aus dem Uni-Kontext noch dran erinnern, also ich habe an der Kunstuni in Berlin studiert, da kursierte der Begriff irgendwann, das war so ein Hype-Begriff der Anamorphose, ja? Das ist schon uralt, kommt aus dem 16. Jahrhundert oder so eine Form der so eine Möglichkeit der Verschlüsselung von Bildern. Und zwar sind diese Bilder nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel zu betrachten oder schließen sich nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Ja, das ist ein super spannendes Feld, kann ich jedem auch nur mal ans Herz legen, Anamorphose zu googeln. Also da gibt's wirklich irre Sachen so, die durch halt Prismen oder besondere Spiegel erst dekodiert werden können oder halt eben nur durch einen ganz spitzen Winkel erkennt man auf einmal ein Gemälde irgendwas oder sowas. Und diese Form der Anamorphose, die findet hier auch auf dem Cover Anwendung von Megalo. Und zwar ist dieses Dreieck nur aus einem ganz bestimmten Winkel, schließt es sich halt als diese M-Figur. Sobald man halt einen Meter nach rechts oder einen Meter nach links sich bewegt, sieht man sofort, das löst sich in zwei unterschiedliche Teile auf. Es sind nämlich so zwei so eine verhakten, verwinkelten Teile, die hintereinander angeordnet sind. Und wenn man sie aber frontal betrachtet, schließt sich diese unmögliche Figur und es sieht halt total crazy aus, so, ne? Und umgesetzt haben wir das letztendlich. Also das war so erstmal die Idee. Wir haben auch irgendwann die Form gefunden. Wir wussten, wie wir was machen wollten. Dann ging es nur noch um die Umsetzung. Baut man das jetzt auch aus Papier? Nee, hatten wir schon mal gemacht. Und in dem Fall dachten wir, Holz wäre ein sehr passender Werkstoff. So einfach. Irgendwie, das fühlte sich halt auch passend an zu diesem Album. Und wir haben den Schreiner dann gesucht und gefunden. Und der hat uns diese Holzfigur dann erstellt nach unserem Bauplan. Und es war auch ein ziemlich großes Teil, das war so, ich würde mal so sagen, so knapp 2 Quadratmeter hat das eingenommen. Und es stand jahrelang dann halt auch immer in der Plattenfirma in Bernisola irgendwie im Meetingraum drin. Und genau, und das Ding haben wir dann halt fotografiert. Der Rest des Weges ist recht unspektakulär. Wir sind mit dem Ding ins Studio gegangen und haben das beleuchtet, haben das fotografiert. Es wurde dann aber auch für so kurze Videosnippets verwendet, ne, wo Megalo dann halt durch diese Figur durchgelaufen ist. Da hat sich dann auch schon das alles optisch verschoben und man hat gemerkt, okay, das ist hier irgendwie crazy. Und wir haben dieses Anamorphose-Prinzip halt auch noch in ein Parkhaus übertragen, wo wir halt das Logo mit Klebeband irgendwie an die Wände gebracht haben und die Säulen, die in diesem Parkhaus standen. Und nur halt eben, wenn die Kamera sich in einer bestimmten Position bewegt hat, hat man auf einmal wieder diese M-Figur gesehen halt so, ne? Also das ist alles irgendwo auch noch, glaube ich, in den Annalen von YouTube zu finden, wenn man da ein bisschen kramt oder sowas, gibt's da bestimmt noch mal was. Aber das ist so, das ist die Geschichte zu diesem. Achso, und natürlich, wer die Vinyl oder die CD, also wer das physische Produkt im Regal stehen hat, der weiß auch genau, wovon ich spreche, weil hinten auf dem Cover, also das sogenannte Backcover, hält halt auch diese Auflösung der Figur parat. Das heißt, wenn man die Platte umdreht, wird das erklärt. Also wie kommt diese optische Täuschung des Covers zustande? Das löst sich auf der Rückseite auf. Und das fanden wir eigentlich auch wichtig und schön, das irgendwie noch mit dazu zu geben. Ja, so ein Hinweis. So, nee, ey, es ist echt so. Ne, es ist jetzt nicht irgendwie nur gefotoshoppt oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Und ja, insofern das auch noch mal so als kleines, ne, weil sich die Musik natürlich jetzt auch immer weiter in so digitale Bereiche bewegt, ist es natürlich, kann man halt so eine Sachen halt nicht mehr so schön machen, wie halt in einem physischen Produkt, ne, was man halt einfach umdrehen kann und dann die Geschichte noch mal weiter erzählen kann, die auf dem Cover angefangen wird halt so, ne. Das ist, da müssen noch Wege gefunden werden, wie man das digital umsetzt.
Das stimmt. Aber mega spannend zu hören und dann auch voll besonders für alle, die eben das Produkt auch in physischer Form erworben haben. Mit deiner ganzen Kreativität, was das angeht, das hat sich gerade schon ein bisschen angehört, bist du auch manchmal in Videokonzepte dann mit eingeplant? Also jetzt auch in Richtung, weiß nicht, Animationen, die man rund um ein Album erstellt oder vielleicht sogar auch Musikvideos und so, weil kann ich mir vorstellen, dass da genau diese Gedanken, die man sich gerade für ein Album halt schon macht in der Vorbereitung, dann auch mega wichtig sind für die Videoproduzenten.
Na klar, also das geht alles immer Hand in Hand und es wäre ja auch auf der anderen Seite auch total verschenktes Potenzial, ne, wenn da hier so nur jeder irgendwie auf seinem kleinen Feld unterwegs ist, ne? Also man arbeitet da halt, wie gesagt, mit ganz tollen, kreativen Menschen zusammen. Und was ich anfangs schon gesagt habe, ne, das ist das, diese Synergien, die da entstehen können, ja, die, die sind halt total wertvoll und, mhm. und wichtig. Also ich arbeite unglaublich gerne im Team zusammen, finde das super inspirierend und bringe mich auch gerne in all diese Bereiche mit ein. Ja, mhm. also natürlich werde ich jetzt mir nicht die Kamera schnappen und irgendwie ein Musikvideo drehen. Das können andere Leute viel, viel besser. Aber natürlich steuere ich gerne Ideen bei oder mache Designs, die dann halt da irgendwie Anwendung finden. Und ich glaube halt daran, und genauso vice versa, ne? Genauso ja. können halt Dinge halt irgendwie auch aus der Bewegtwelt in ein Artwork mit einfließen wieder und so. Ne? Oft ist es ja so, oder ich habe das halt auch in Projekten häufig mal so, dass es schon ein Video vielleicht gibt, ja, und da vielleicht auch schon so ein bestimmter Look kreiert worden ist oder eine bestimmte Bildsprache, Entschuldigung, bestimmte Bildsprache gesprochen wird und die dann vielleicht fortgeführt werden soll oder sowas, ne, mhm. In dem Artwork. Also ich finde, diese Bereiche ergänzen sich alle total im besten Fall und erzählen vielleicht eben auch diese besagte Geschichte noch auf andere Weise weiter. Und das wäre total verschenkt, wenn man da jetzt irgendwie sich, wenn man sagt, nee, ihr macht mal das und ich mach das oder sowas. Fände ich nicht sinnvoll.
Ja, voll. Na, mega spannend. Eine Abschlussfrage. Wir hatten ja jetzt so drüber gesprochen, über die beiden Alben, wo wir jetzt im Detail, wo du uns erzählt hast, wie da das Cover entstanden ist, sind ja auch Alben, die mittlerweile über 10 Jahre draußen sind. Ich weiß von dir, ne, haben wir auch gesagt hier, Masimoto, keine Intelligenz, das ist jetzt Anfang des Jahres rausgekommen, 2024. Ich weiß gar nicht ganz genau, machst du gerade andere Deutschrap-Projekte auch dieses Jahr oder in auch den letzten 1-2 Jahren?
Also es ist nicht nur Deutschrap. Irgendwie durch, vielleicht wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, einmal natürlich durch die Popularität vom Deutschrap, aber auch mhm. durch eben zum Glück in die Zukunft so als initialen Startschuss sind schon viele Artworks, die ich gemacht habe, in dem Genre anzusiedeln. Aber es ist nicht ausschließlich mhm. Deutschrap. Also es sind auch ich sag mal Pop-Produktion, Rock-Produktion, Elektronik-Geschichten. Das ist ganz unterschiedlich.
Ja, okay. Alles klar. Dann danke dir, Jan. Mega spannend, weil wir haben auch schon in den vergangenen Jahren halt, ne, wir haben ja nicht nur Rapper bei uns zu Gast im Interview, sondern aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die eben alle zu diesem Kosmos dazugehören. Egal, ob das ein Manager ist, jemand aus der Videoproduktion, Audioproducer, und jetzt ist es auch spannend, mal jemanden im Podcast gehabt zu haben, der Einblicke geben kann, wie so eine Cover-Entstehung, wie so ein Albumcover entsteht. Und was da halt auch immer alles so für Background-Stories dabei sind, ist echt verrückt. Und wie viele bisher noch nicht erzählte Geschichten da wahrscheinlich noch schlummern, was so alles halt passiert, wenn so ein Album entsteht, eben auch in Bezug auf Artwork. Ja, danke dir, Jan, für deine Zeit.
Ja, danke dir für dein Interesse und für die Einladung. Ja, Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke dir. So, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören vom Interview wie ich beim Schneiden und auch schon bei der Aufnahme, denn ich find's echt mega spannend, was man alles für Background-Informationen herausbekommt, wenn man mal mit den Leuten hinter den Kulissen spricht, die ja auch bei all den Projekten dabei sind, die Rapper halt so planen. Deshalb vielen lieben Dank an Jan für die Einblicke. Checkt auch mal unser Instagram ab, deutschrap_plus, da werden wir auch noch ein bisschen Material drumherum posten, denn Jan hat mir da einige Sachen zugeschickt, die ich selbst nicht so auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel die Erstellung vom Masimoto-Cover auch und so. Yes, wenn ihr Ideen habt, wen wir mal als nächstes einladen können, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, wen ihr euch so im Interview bei uns wünscht. Und wenn ihr keine Interviews mehr in Zukunft verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, da wo uns gerade zuhört. Außerdem gibt's jede Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag eine neue reguläre Folge Deutsche Plus, in der wir in die neuen Songs vom Release Friday reinhören. Und wir sprechen auch über alle anderen Hintergrundinfos, den ganzen Deutschrap-Gossip und über die ganzen aktuellen Beefs und Themen, die halt gerade in Deutschrap so viral gehen. Also perfekt, um auf dem Laufenden zu bleiben und immer wieder neue Musik zu entdecken. Deswegen Deutschrap Plus abonnieren und wir hören uns in der Nacht von Montag auf Dienstag als nächstes wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.